Ich freue mich, dass Sie heute Nachmittag mit dabei sind in unserer Spiritualitätssendung, die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Claudia Kiesel. Wir haben seit einiger Zeit eine Reihe begonnen in unserer Spiritualitätssendung mit dem Exerzitienmeister aus Hochaltingen, Palutinerpater Pater Hans Buob. Die Reihe heißt Jesus lieben lernen. Und das ist heute jetzt schon der 7. Teil. Sie können auch hier noch quer einsteigen. Es ist für jeden jederzeit nachvollziehbar, was Pater Buob uns in dieser Sendung sagt. An dieser Stelle herzlich willkommen. Grüß Gott, Pater Buob.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
Ja, im Mittelpunkt der heutigen Sendung stehen Paulus Worte wie: Die Liebe lässt sich nicht erbittern und die Liebe freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Wir sind gespannt jetzt auf Ihre Ausführungen, Pater Buob.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja jetzt schon verschiedene Aussagen des heiligen Paulus im Hohen Lied der Liebe, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, betrachtet. Und ich denke, jede neue Aussage ist eine Herausforderung. Also sie stellt uns vor eine Entscheidung. Und so auch jetzt dieser weitere Gedanke: Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Wenn Sie, man könnte gerade auch diese Gedanken zusammen einmal sehen mit dem Hauptgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Und dass Jesus sagt, dass man die Liebe zu Gott an der Liebe zum Menschen erkennt. Der heilige Johannes hat es im 1. Johannesbrief sehr deutlich ausgedrückt. Aber worin besteht dieser Zusammenhang? Das hört sich leicht an, nicht? Aber wenn Sie sich selbst einmal ehrlich gegenüberstehen und überlegen, wie reagiere ich denn, wenn ein Mensch mir entsprechend an den Karren fährt, wie man so sagt, kann ich in der Liebe bleiben, in der Gelassenheit, oder reagiert's dann? Nicht? Das ist leicht gesagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Oder eine andere Übersetzung heißt, die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Oder die Liebe lässt sich nicht aufbringen. Also das ist so ungefähr der Inhalt. Schauen wir mal, was steckt dahinter? Um was geht's denn? Wer Jesus Christus liebt, es geht ja jetzt darum, Jesus lieben zu lernen, immer mehr, wachsend. Und wer Jesus Christus liebt, lässt sich nie gegen den Nächsten erbittern. Sie denken doch, dass Sie Jesus lieben, Sie, die jetzt zuhören. Und trotzdem lassen Sie sich manchmal gegen den Nächsten erbittern. Ich glaube, das kennen wir alle, Sie und ich. Ja, stimmt dann das Wort überhaupt? Oder ist es nur so ein geistliches, frommes, Gerede? Da müssen wir einmal überlegen, um was geht's denn überhaupt bei dieser Liebe? Diese Liebe ist ja eine göttliche Tugend. Es ist ja nicht einfach nur so ein Gefühl der Verliebtheit oder ein Gefühl der Sympathie. Denn das Gefühl der Verliebtheit oder das Gefühl der Sympathie kann ganz schnell umschlagen ins Gegenteil, wenn irgendetwas querkommt. Das kennen wir alle. Also das kann nicht gemeint sein. Ein Gefühl der Liebe, ein Gefühl der Verliebtheit, ein Gefühl der Sympathie, nicht? Nicht? Wenn ein solch sympathischer Mensch mir ein Unrecht tut, dann ist die Sympathie dahin. Um was geht es? Es geht um diese göttliche Tugend der Liebe. Denken Sie noch einmal an ein ganz wichtiges Wort Jesu. Wie mich der Vater geliebt hat, so lieb ich euch. Und die Liebe Gottes ist nicht einfach ein Gefühl, es ist etwas Wesenhaftes. Und dann sagt er: Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Also praktisch geht es um die Liebe, die der Vater zum Sohn hat und die der Sohn zu uns hat. Es geht also um etwas, was nicht aus uns kommt, sondern was uns geschenkt ist. Es ist eine göttliche Fähigkeit, die wir durch die in der Taufe bekommen haben, als wir umgestaltet wurden, eine neue Schöpfung wurden, wo wir plötzlich eine neue Kraft in uns hatten, eine Fähigkeit, die wir von der menschlichen Natur her nicht einfach haben. Es geht also um die Kraft der Liebe. Liebe ist eine innere Kraft, ein inneres Vermögen. Und je mehr diese Liebe wächst, es geht ja um Wachsen der Liebe, nicht? Je mehr sie wächst, umso mehr werde ich das erfahren, was Paulus sagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Denn Jesus lieben heißt doch, seinen Willen tun wollen. Wenn ich ihn liebe, überhaupt wenn ich jemand liebe, dann möchte ich mit ihm teilen. Freude und Leid, beides. Denn einen Menschen, den ich wirklich liebe, echt liebe, den werde ich nicht allein lassen, weder in der Freude noch im Leid. Denn dann wird selbst das Leid, das man miteinander trägt, sogar noch zum Brennholz der Liebe. Menschen, die miteinander durch ein Leiden gegangen sind, haben oft eine unwahrscheinliche tiefe innere Einheit gefunden, etwas, was sie innerlich verbindet, was sie gar nicht ins Wort bringen können. Und schauen Sie, wenn ich Jesus Christus liebe, dann weiß ich, er ist nicht einfach nur ein Mensch, er ist Gott selbst. Das heißt, was er will, ist mir immer zum Heil. Also er wird nie etwas wollen, was mir zum Unheil ist. Und zwar immer im Blick auf das ewige Heil, denn das ist das Entscheidende. Denn wir sind ja nicht geschaffen für diese Welt, sondern diese Welt, dieser Bereich und dieser Welt, in der wir sind, ist ein Entscheidungsbereich. Sondern wir sind geschaffen für das ewige Leben, das, was in uns als Sehnsucht ja da ist. Und deshalb, Jesus lieben ist was anderes wie einen Menschen lieben. Einen Menschen muss ich immer rechnen, er kann sich irren, auch wenn er es gut meint. Er kann sich vertun, er kann sich täuschen, er kann mich auch falsch einschätzen. Also da ist so vieles möglich, ja. Oder er hat vielleicht Pläne, wo er aber nicht weiß, dass die für mich vielleicht nicht zum Heil sind. Bei Menschen muss ich immer vorsichtig sein. Aber Jesus lieben heißt, den lieben, der absolut mein Heil will. Das heißt, mit dem ich ganz persönlich verbunden bin. Und wissen Sie, wenn Sie die Genesis lesen, die Schöpfung des Menschen, wo Sie so spüren, wie der Mensch so einmalig geschaffen ist. Gott hat nicht eine Heerschar Menschen geschaffen, er hat einen Menschen geschaffen, dann einen zweiten. Ganz persönlich, ganz individuell. Und wenn wir heute die naturwissenschaftlichen Ergebnisse hören, gerade von der DNA-Struktur des Menschen, diese ganzen Bausteine, die in der DNA-Struktur drin sind, das ist ja fast nicht zu fassen, wo wir spüren, wie einmalig, ja, man kann sagen, handgemacht jeder einzelne Mensch ist. Das ist etwas Wunderbares, so einmalig. Es ist nicht einfach so einer von der Stange oder einer wo sie so einander aus dem Rollbrett rauskommen. Nein, ich bin von einem Gott individuell von Ewigkeit in dieser Zeit jetzt gewollt, und zwar mit der Bestimmung, ewig an seinem Glück teilnehmen zu sollen. Sehen Sie, wenn ich also diesen Gott liebe, wenn ich Jesus liebe, dann weiß ich, dass eigentlich nichts mehr gegen mich ist. wie es einmal eine Mystikerin gesagt hat, wenn du Gott wirklich liebst und dich für Gott entschieden hast, dann ist nichts mehr gegen dich. Es ist alles für dich. Und das kann nicht anders sein. Denn Gott, der mich so einmalig geschaffen hat, mich so einmalig begleitet, mich so einmalig tagtäglich führt, da gibt es nichts, was er nicht weiß. Da gibt es nichts, was Zufall ist. Sondern es ist alles auch von ihm wieder benutzt, auch selbst wenn es aus der Bosheit der Menschen kommt, als etwas Widriges. Er benutzt es wieder mir zum Heil. Sehen Sie, und dann beginnen wir zu begreifen, was da gemeint ist. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und zwar ganz konkret, diese Liebe zu Jesus Christus. Wer Jesus Christus liebt, lässt sich nie gegen den Nächsten erbittern. Sondern der Nächste wird, wie es die alten Väter schon aussagen, für mich gleichsam zum Werkzeug, das Gott benutzt, um mich zu begleiten, um mich zu führen. Oder wie es Jesus im Gleichnis sagt, wie der Vater den Rebzweig reinigt, damit er noch mehr Frucht bringt. Und zwar reinigt von allen Egoismen, von aller Ich-Bezogenheit. Nicht nur die Ich-Bezogenheit, die sogenannte negative Eigenliebe, ist das größte Hindernis für das Handeln Gottes, für dieses, ja, für diese Liebe Gottes zu mir, dieses Leben Gottes in mir. Nicht? Und deshalb, er sagt einmal zu einer Heiligen, einer Mystikerin, ihr bittet mich immer, mach mich heilig. Und wenn ich daran gehe, es zu tun, dann wehrt ihr euch gegen meine Werkzeuge. Ich habe Ihnen das schon oft gesagt. Und die Werkzeuge sind die Mitmenschen. Das sind halt nicht immer lauter blühende Rosen, sind halt manchmal Kakteen, ja. Und ich bin's für andere. Das sind Situationen, sind Umstände, sind Zustände, Krankheits-, Gesundheitszustände, alles Mögliche kann das sein. All das ist Werkzeug, mit dem der Herr mich reinigt von allen Egoismen, die ihn hindern, die ganze Fülle des Heils in mich fließen zu lassen und durch mich zu den Menschen, in die Schöpfung, in die Welt. Und deshalb stimmt der Satz. Und es ist erfahrbar für jeden, der diesen Weg der Gottesliebe geht. Und der Gottesliebe gehen heißt, Christus ähnlich werden. Also ihm auch im Leiden folgen. Aber mit einer Kraft, und das ist die Liebe. Die Liebe ist eine Kraft, die mich durchgehen lässt, die das annehmen kann, die das bejaht, was jetzt ist, auch vielleicht einmal unverstanden zu sein, vielleicht sogar angegriffen zu werden, verfolgt zu sein, je nachdem, sondern dass dann ganz tief in mir die Kraft ist, das Ja zu sagen, ohne dass ich zum Zorn gereizt werde, ohne dass ich verbittert werde. Ich kann alles für mich sehen. Je stärker diese Liebe zum Herrn ist, umso größer kann sogar diese Sehnsucht werden, Christus ähnlich zu werden, sogar in all den Punkten, die er in seinem Leben erlebt hat. Von der Verlassenwerden von den besten Freunden bis hin zur Erniedrigung. Sie kennen das ja alles selber. Wer Jesus Christus liebt, lässt sich nie gegen den Nächsten erbittern. Also es geht um eine Liebe, die Kraft ist. Es geht um eine Liebe, die mich vereint mit einem Du, mit Gott. Und eine Liebe, die weiß, dass der, der mich liebt, alles mir zum Besten gereichen lässt. Selbst wenn er mich einmal massiv herausfordert, er wird mir immer mehr Kraft geben, als was er fordert, wenn ich Ja sage. Das ist die Liebe. Und das ist die Liebe. Dass ich Ja sage, Herr, dein Wille geschehe, wie wir es ja im Vater unser beten. Wir beten es zwar, aber tun wir es auch? Das ist eine Frage. Also kann man sagen, diese Tugend, sagen wir mal, das ist ja wirklich eine Tugend. Sie ist gleichsam eine Tochter der Sanftmut. Und so sagt Jesus bei Matthäus 11,29, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Also aus dem innersten Innern. Herz ist die innerste Mitte. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Nicht lernt von mir. Also die Liebe macht ähnlich. Und die Liebe zu Jesus Christus lässt mich lernen, ihm gleich zu werden. Die Liebe will immer eins werden mit dem, den sie liebt. Diese Sanftmut, von der Jesus spricht, die ja praktisch eine Verwandte ist zu dieser Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Diese Sanftmut erwies Jesus bis zum Tod. Denken Sie an diesen Höhepunkt, als er am Kreuz geschmäht wurde, gelästert wurde. Steig doch herab, wenn du Gottes Sohn bist. Und da betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Sanftmut bis zum Tod. Das ist diese Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Warum? Weil er selber in seiner Liebe sich hingibt in diese Schmähung hinein, ganz bewusst als Folge der Sünde der Menschen, die er auf sich genommen hat, um genau diese Menschen zu retten. Und die, die da am Kreuz ihn verspotten oder quälen, wissen Sie, das sind wir. Das ist unsere Sünde, die er auf sich genommen hat. Das muss man sich einfach mal bewusst werden. Denn wir urteilen vielleicht über diese Leute, die da geschrien haben, kreuzige ihn, oder die ihn so schrecklich zugerichtet haben oder die ihn verspottet haben. Nicht? Aber das ist ja genau die Konkretisierung der Sünde, die ihn in den Tod gebracht hat, damit er uns erlösen kann davon. Nicht? Das ist wirklich diese Sanftmut bis zum Tod. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben nicht gewusst, wer er ist, sonst hätten sie es nicht getan. Nun, wie teuer sind auch Jesus gerade die sanftmütigen Menschen, die gerade denen, die sie schmähen und sie sogar schlagen, nicht grollen. Wie teuer sie Jesus sind, wie wichtig sie für Jesus sind, das drückt er aus in Matthäus 5,5, wo es heißt, selig die, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Wenn sie derjenige, der sich erbittert lässt, der sich zum Zorn reizen lässt, der sich aufbringen lässt, also der grollt, der wird immer auch ganz leicht gewalttätig. Er wird Gewalt anwenden, er wird sein Ich verteidigen, nicht? Und ich denke, bei all unserer Verteidigung sind wir meistens auch die Verlierer. Weil der angegriffen wird, dann umso mehr dann angreift. Jesus sagt, das braucht ihr nicht. Wenn ihr aus der Kraft der Liebe zu mir auch solche Dinge bejaht, als ein Kreuz, als ein erlösendes Kreuz, vielleicht für andere, damit sie gerettet werden. Und zwar ganz bewusst bejaht mit Jesus zusammen, in der Verbindung mit seinem Kreuz. Da sagt er, ihr werdet gewinnen, ihr werdet das Land gewinnen. Es geht ja um das Land des Friedens, das heißt, es geht um das Land der Verheißung. Also damals im Bilde war es das Land der Verheißung Kanaan für Israel. Aber uns ist das Land der Verheißung der Himmel. Die Herrlichkeit beim Herrn. Im Geheimnis des dreifaltigen Gottes zu leben. Ja? Selig, die keine Gewalt anwenden. Und das geht ja immer dann, wenn die Liebe angegriffen wird. Sie werden das Land erben. Sie brauchen es nicht kaufen, sie brauchen es nicht dafür anstrengen, es wird ihnen geschenkt. Also eigentlich ein wunderbares Wort, das man öfters betrachten sollte. Ja. Der heilige Paulus hat im 2. Korintherbrief 7,4 geschrieben von sich selber: Trotz all unserer Not bin ich von Trost und übergroßer Freude erfüllt. Also er sagt es ganz klar, dass er die Erfahrung gemacht hat, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Er sagt es gar nicht, das ist seine Erfahrung. Nicht? Trotz all unserer Not, und er wurde angegriffen von Menschen, er wurde niedergeschlagen, dass er halb tot war und so weiter, hat er alles Mögliche erlitten. Trotz all unserer Not bin ich von Trost und übergroßer Freude erfüllt. Das müssen Sie mal überlegen. Und das spüren Sie, dieses Wort, wer Jesus Christus liebt, lässt sich nie gegen den Nächsten erbittern, das ist nicht ein frommer Spruch. Dahinter steckt eine Kraft, aber ich muss mich auf diese Liebe zu Jesus einlassen. Ich muss mich ihm ausliefern, das ist Liebe, mich geben. Liebe gibt sich, so wie er sich mir gegeben hat. Nicht? Und dann kommt eine Kraft nach, die ich vorher nicht kannte. Nicht? Und wir erleben es doch und haben es jetzt immer wieder erlebt, bei all diesen schrecklichen Vorkommnissen vom IS da im arabischen Bereich, wo einfachste Menschen, wie jetzt immer wieder Zeugnisse kommen, zu Jesus gestanden haben, obwohl sie umgebracht wurden, wo der Vater sagt, sich bekennt zu Christus, umgebracht wird, der Sohn bekennt sich genauso, obwohl er es gerade gesehen hat, was mit dem Vater geschieht, der andere Sohn wieder. Verstehen Sie, ich habe es gerade dieser Tage wieder gelesen, nur ein Beispiel. Verstehen Sie, normale Menschen, was für eine Kraft dahinter ist, diesen Mördern nicht hassen zu müssen, sondern sie für Christus zu bekennen, eine Liebe, die sogar das Leben geben kann, ohne zu hassen. Leute, das sind Beispiele. Da kann ich nicht mehr zweifeln, da kann ich höchstens an mir zweifeln, dass meine Liebe zu Jesus nicht echt ist. Daran, da kann ich zweifeln. Wenn ich merke, dass ich wegen jedem Flohstich am Mordszirkus mache, dass ich wegen jeder kleinen Ablehnung gleich anfange streiten und Wut habe und einen Hass habe und verbittert bin, dann muss ich mich fragen, habe ich überhaupt eine Liebe zu Jesus? Habe ich diese Liebe, die mir eigentlich geschenkt ist in der Taufe, überhaupt entfaltet? Oder habe ich dauernd mein Ich in den Vordergrund gestellt? Habe ich dauernd meine Eigenliebe in den Vordergrund gestellt? Das muss ich mich fragen, liebe Brüder und Schwestern. Nicht? Und ich denke immer wieder auch an die heilige Anna Schäfer, ja nicht allzu weit von uns, nicht, die ja geschrien hat vor Schmerzen und dann langsam aber sicher zu diesem Ja gekommen ist und plötzlich diese Liebe zu Jesus so stark war, dass sie nicht mehr geschrien hat, dass sie ganz tief in Jesus hineingewachsen ist und gleichsam zur Beraterin geworden ist für große Leute, sie, die einfache Frau. Wenn Sie, es ist so schnell gesagt und Zweifel ausgedrückt, wenn wir nicht auf die Realitäten unserer Kirche schauen, unserer Glaubensbrüder schauen, die jetzt mit uns leben, überall auf der Welt, wo sie verfolgt werden, und die, die gelebt haben. Denn Sie, schaut, lest immer wieder auch diese Geschichte, die Lebensgeschichten dieser Zeugen für Gott, damit ihr erfahrt, das ist wahr. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Wer Jesus liebt, hat eine unheimliche Kraft. Er ist zu Dingen fähig, die er sich vorher vielleicht nie vorgestellt hat. Fragen Sie sich, ob Sie wie Paulus sagen können, trotz all meiner Not, Angriffe, unverständlich und so weiter, bin ich von Trost und übergroßer Freude erfüllt. Das ist die Frucht des Geistes. Wenn ich mit Jesus eins werde, wenn ich ihn liebe. Und gerade auch um in der Vereinigung mit Christus zu leben, müssen wir alles mit innerer Ruhe tun, wenn wir in der Vereinigung mit Christus leben wollen. Innere Ruhe. Er führt. Er hat einen Plan. Auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich muss mich nicht aufregen. Ich muss mich auch nicht überfordern. Das sagt er gar nicht. Sondern ich kann in Ruhe mit ihm leben und mich durch den Alltag, auch wenn es manchmal turbulent ist, Schritt für Schritt führen lassen. Ohne, dass wir uns über Widerwärtigkeiten aufregen, die uns zustoßen, nicht? Sondern dass selbst auch Widerwärtigkeiten vielleicht Hinweise sind, stoppe mal, das, was du jetzt vorhattest, ist vielleicht gar nicht den Willen Gottes jetzt. Er will dich vielleicht anders führen. Stellen Sie, dann sehe ich die Dinge nicht mehr gegen mich, die jetzt meinen Plan heute zerstören, sondern ich spüre, aha, ich habe zwar etwas Gutes vorgehabt, ich habe gemeint, es sei gut so, aber ja, wenn da Widerwärtigkeit dazwischen kommt, eine Störung oder irgendwas kommt dazwischen, aha, willst du was anderes? Schauen Sie, wenn ich mit meiner Eigenliebe, mein Dickkopf durchsetze, ich habe mir das vorgenommen und ich habe jetzt für nächste Zeit, verstehst du? Dann werden Sie merken, werden Sie keine innere Freude haben, dieses, was Paulus von sich sagt, das werden Sie nicht spüren, sondern Sie werden unzufrieden sein, Sie werden einen Groll haben gegen den, der jetzt Sie wieder gestört hat in Ihrer Tagesplanung und so weiter. Sehen Sie, genau das ist es. Deshalb, wer wirklich christlich lebt, in der Liebe zu Jesus lebt, der lebt auch gesünder. Denn all diese Verbitterungen und all das, was da, was wir zulassen aus der Eigenliebe heraus, macht krank, Leute. Schon allein hier spüren Sie, dass etwas nicht stimmt. Im Buch der Könige, im ersten Buch der Könige, 19,11, da heißt es, nicht im Sturm ist Gott. Sie kennen das, wo Gott am Propheten vorübergeht, aber nicht im Sturm ist er, sondern im leisen Säuseln. Also, Gott ist nicht aufdringlich. Er lädt ein. Aber er bestimmt mich nicht in diesem Sinne. Er hält es auch aus, wenn ich gegen ihn bin. Er wartet wieder. Das ist diese Liebe Gottes, zu der ich Ja sage, die ich wieder liebe, aus einer Kraft, die mir gegeben ist. Der heilige Franz von Sales mahnt, öffne dem Zorn nie die Türe. Denn hat der Zorn einmal den Fuß in der Türe, dann steht es oft nicht mehr in unserer Gewalt, ihn hinauszujagen oder sogar zu mäßigen. Ich denke, der heilige Franz hat eine Erfahrung gemacht, die wir auch kennen. Sobald ich den Zorn zulasse, wächst er eher, als dass er abnimmt. Ja. Also und deshalb ist es eine so große Hilfe, wenn ich in der Liebe zum Herrn lebe, dass ich immer dann frage, nicht warum, sondern wozu. Sie kennen das schon. Das Warum, das ist immer gleich etwas, was gegen mich ist. Wieso muss das sein? Das Wozu, Herr, was hast du vor, ist eine befreiende Frage. Ja? Und da kommt der Zorn nicht so schnell auf, weil ich sofort nach seinem Heilswillen frage. Und der führt mich in Frieden. Und der heilige Franz von Sales bekannte selber einmal, dass er 22 Jahre mühsam gegen seinen Zorn gekämpft habe, der immer wieder aufgelodert sei. 22 Jahre, ein Heiliger. Das beruhigt uns, ja. Und als er seine Liebe Gott zuwandte, bekam er Frieden. Und genau das ist es wieder. Sobald ich nicht mehr sage, warum und mich dagegen wehre, sondern Herr, wozu? Was will deine Liebe mir sagen? Nicht? Dann kommt Friede als Frucht des Geistes. Wissen Sie, sobald man schlechter Laune ist, sollte man sich befreien. nicht? Und nicht in dieser schlechten Laune verharren. Vielleicht durch ein Lesen eines Buches. Vielleicht sogar durch das Singen eines Liedes. Oder durch ein Gespräch mit einem Freund über erfreuliche Dinge. So rät der heilige Alfons von Liguri. Also, weil ich schlechter Laune bin, sollte ich etwas Natürliches zuerst einmal dagegen tun. Und nicht in der Laune bleiben, nicht? Und dann kann sie verfliegen. Wenn sie die Gnade baut auf der Natur auf. Ich muss auch immer gucken, dass auch die Natur selber, ja, im Frieden ist, ausgeglichen ist. Beim Buch Kohelet 7,9 sagt der Heilige Geist, Unmut nistet im Innern des Toren. Unmut nistet im Innern des Toren. Also nur der Tor hat diesen Unmut in sich. Der Tor ist der Nichtwissende, der nicht weiß, dass Gott alles in der Hand hat, der nicht weiß, dass Gott ihn führt und leitet. Das ist der Tor. Unmut nistet im Innern des Toren. Hier ist eben gemeint, ich weiß nicht um diese Liebe Gottes. Ich weiß nicht, dass dieser Gott mich einmalig geschaffen hat und mich einmalig begleitet, wie als ob ich das einzige Geschöpf auf Erden wäre. Und mich erwartet mit großer Sehnsucht, dass der Tor, der nichts davon weiß, der Gott nicht kennt, in ihm nistet Unmut. Ist klar, ist so vieles sinnlos. Ohne dieses Ziel, ohne dieses Wissen, dass ich in Gott immer einen Sinn habe, weil er mich leitet, weil er alles nutzt. Verstehen Sie? Wird alles, was gegen mich ist, in mir Unmut auslösen, Unzufriedenheit. Ja? Ohne große Liebe erreicht man diese Sanftmut nicht. Ohne große Liebe. Und zwar Liebe zu Jesus Christus. Und große Liebe heißt, dass ich immer mehr in diesem Jahr zu alltäglichen Widerwärtigkeiten lebe. Und je mehr ich im Jahr lebe, umso stärker wächst diese Liebe in mir, die in mir eben grundgelegt ist. Umso mehr wächst das göttliche Sein, das göttliche Leben in mir. Umso mehr. Da diese Liebe nicht immer spürbar ist, sollten wir uns im inneren Gebet auf unangenehme Begegnungen oder Widerwärtigkeiten vorbereiten und uns ausdrücklich mit Geduld wappnen. Nicht? Das ist auch ein Rat von Alfons von Liguri, dass diese Liebe nicht immer spürbar ist. Die Liebe zu Jesus ist oft, es ist eine Kraft, es ist eine Wirklichkeit, es ist nicht ein Gefühl. Manchmal kann ein Gefühl dazukommen. Aber wenn es nicht spürbar ist, sollten wir uns immer im inneren Gebet auf diese unangenehme Begegnungen und Widerwärtigkeiten vorbereiten und uns ausdrücklich mit Geduld wappnen. Also das heißt, einfach immer gefasst sein. Wenn ich plane etwas für heute, ich habe verschiedene Vorstellungen, was werden kann, wie es geht, wie der Tag läuft, nicht? Und auf einmal kommen Dinge dazwischen, aber dass ich schon, ja, ich möchte sagen, gefasst bin, dass ich dem Herrn sage, wenn es nicht in deinem Willen ist, dann bitte, dann tritt dazwischen. Sodass, wenn etwas dazwischen kommt, ich sofort wach bin. Aha, scheinbar will Gott was anderes. Scheinbar will er mich anders führen. Also, und dann kann ich mit aller Ruhe sofort umschalten. Verstehen Sie? Dieses innere Gebet ist dieses ganz tiefe innere Einssein mit dem Herrn, nicht? Das bereitet in mir diese, lässt diese Liebe in mir wachsen. Denn Gebet ist die Voraussetzung, dass die Liebe wächst. Und Gebet ist dieses im Willen Gottes sein. Ob ich es mit Worten ausdrücke oder einfach durch mein Dasein. Ja? Ganz in seinem Willen sein, der ja mein Heil will. Und ich will es ja auch. Ein sicherer Weg ist die Zurechtweisung, stets in einem ruhigen Ton zu geben. Oder, wenn wir selbst uns zu sehr erhitzt haben, einfach zu schweigen und auf einen besseren Augenblick zu warten. Ein sicherer Weg. Wenn Sie jemanden zurechtweisen, dass Sie das in der Liebe tun, in einem ruhigen Ton, wenn Sie jemanden anschreien, nicht, dann kann der andere auch das nur schwer bejahen, auch wenn das, was Sie meinen, richtig ist. Wir sollen es in einem ruhigen Ton tun. Wir wollen ja dem anderen helfen, das gehört zur Liebe. Und nicht ihn einfach fertig machen. Oder wenn wir selber innerlich spüren, wir sind erhitzt, dann zuerst einmal schweigen, bis wir zur Ruhe gekommen sind. Man sagt ja, wenn es um ganz wichtige Dinge geht und man ist sehr aufgereizt und merkt, ich kann jetzt meine Meinung nicht in Ruhe sagen, oder vielleicht, wo ich jemand zurechtweisen müsste, wir sollen immer mindestens eine Nacht darüber schlafen, wenn möglich 3 Nächte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist oft dann gar nicht mehr notwendig. In der Zwischenzeit hat der Mensch selber das Richtige erkannt. Und man ist dann froh, dass man nicht in seiner Aufregung etwas hingebatzt hat, was vielleicht gar nicht gestimmt hat, wo ich mich selber getäuscht hätte. Deshalb, das ist eine gute Regel, wenigstens eine Nacht darüber schlafen, bevor man einen Menschen auf etwas anspricht. Wenn möglich 3 Nächte. Es sind so Weisheiten, die aus dem Evangelium sich ergeben. Jesus wartet immer. Er hat immer Zeit. Er schlägt nicht gleich zu, sonst wäre die Welt schon längst untergegangen. Also die Sanftmut, so könnte man diese Tugend dann nennen, oder mindestens verwandte Tugend, nicht, dass die Liebe zu Jesus sich nicht aufreizen lässt. Die Sanftmut ist eine ganz wesenhafte Voraussetzung für die Fruchtbarkeit brüderlicher Zurechtweisung. Dass also meine Zurechtweisung, wenn ich dem anderen etwas zu sagen habe, zurechtzurücken habe, dass das fruchtbar wird beim anderen. Dafür sorgt die Sanftmut, mit der ich es sage. Wissen Sie, mit bitterem Eifer vorgebrachte Zurechtweisungen sind nutzlos. Das haben Sie alle schon erlebt. Wenn Sie jemand, selbst in der eigenen Familie, einfach in Ihrem bitteren, verbitterten Eifer einfach so hingebatzt haben, das hat nichts verändert. Das ist nutzlos. Was unser eigenes Wohl betrifft, geht es einfach darum, aus der Liebe zu Jesus Christus in Frieden und mit Gelassenheit Beleidigungen und Geringschätzungen zu ertragen, so wie es Jesus auch ertragen hat. Und es hilft mir, mich selbst zu erkennen, wie ich dabei reagiere. Nicht? Was mein eigenes Wohl betrifft, geht es wirklich darum, aus Liebe zu Jesus, im Frieden und mit Gelassenheit, Beleidigungen und Geringschätzungen zu ertragen. Nun möchte ich noch einen zweiten Gedanken mit Ihnen durchdenken, nämlich, die Liebe freut sich nicht über das Unrecht. Ich denke, das ist eine Folge vom bisherigen. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe zu Jesus Christus besteht, wie wir vorhin schon gesagt haben, betrachtet haben, in der Gleichförmigkeit mit seinem Willen. Die Liebe zu Jesus besteht in der Gleichförmigkeit mit seinem Willen. Wenn ich ihn liebe, dann will ich, dass sein Wille geschieht. Dann will ich ganz in seinem Willen leben. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Weil ich weiß, dieser Wille ist mein Heil und das Heil der anderen. Es gibt nichts Besseres als sein Heilswille. Nicht? Die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, das ist die Liebe zu Jesus Christus. Das ist die Sehnsucht des Menschen, der Jesus liebt. Der selige Heinrich Seuse sagt einmal, jener Mensch findet in Gott seine Gelassenheit, der sich bemüht, der Wahrheit zu entsprechen und sich darum wenig kümmert, wie er von den Menschen behandelt oder eingeschätzt wird. Der Mensch findet in Gott seine Gelassenheit, der sich bemüht, der Wahrheit zu entsprechen. Er freut sich ja an der Wahrheit und sich darum wenig kümmert, wie er von den Menschen behandelt oder eingeschätzt wird. Wenn Sie, wir machen uns ja so oft abhängig von der Meinung der Leute. Was saget Leid? Fürchterlich. Was saget Leid? Lass sie doch schwätzen. Was die schwätzen, müssen sie selber beichten. Das brauchen sie nicht beichten. Das ist ihre Sünde. Aber sehen Sie, warum kümmere ich mich so? Da merken Sie wieder, es ist die Eigenliebe. Dieses Egoistische in uns. Diese Ursünde sein wollen wie Gott. Ja. Und deshalb, der heilige Heinrich, selige Heinrich Seuse sagt uns hier etwas sehr Wichtiges. Jener findet in Gott seine Gelassenheit, der sich bemüht, der Wahrheit zu entsprechen. Und Wahrheit ist ja auch, was ist alles in mir? Wie reagiert es in mir? Ja. Und sich darum wenig kümmert, wie die Menschen ihn behandeln oder einschätzen. Wenn Sie, das macht einem unheimlich frei. Ich bin mir selber sicher. Ich bin von Gott geliebt. Was andere Menschen sagen, das ist für mich nicht mehr wichtig. Aber es ist ein Prozess, das wissen Sie auch. Je nachdem, wie verletzt der Mensch von Kindheit auf ist, umso schwerer tut er sich da. Aber nur dieser Gedanke, ich möchte Jesus gleichförmig werden, seinen Willen tun, das führt mich zu dieser Gelassenheit. Aber ich muss zuerst einmal das im Tiefsten erfahren und zulassen, diese Kraft der Liebe Gottes zu mir. Augustinus sagt einmal, sei ein Liebender und dann tu, was die Liebe will. Interessantes Wort. Sei ein Liebender. Liebender heißt, du bist mir wichtiger als ich. Und tu, was die Liebe will. Ja? Die Liebe will immer das Gute des Anderen. Es ist diese Gleichförmigkeit. Nun, dieses Wort meint das totale Aufgehen im Suchen des göttlichen Wohlgefallens. Nicht? Das totale Aufgehen im Suchen des göttlichen Wohlgefallens. Wenn ich seinen Willen tun, bin ich ganz in seinem Wohlgefallen, in seiner Liebe, in seinem, ja, ich nehme teil, wie es Paulus ja gesagt hat, ich bin überfroh, mitten in der Not. Ja. Diese erlöste Liebe lässt uns den Eigennutz und die Eigenliebe vergessen. Diese erlöste Liebe, wenn wir zu dir vorgestoßen sind, eben durch den Umgang mit Jesus, das Gebet, dieses Ja zu seinem Willen, ja, diese erlöste Liebe lässt uns den Eigennutz und die Eigenliebe, die in uns stecken, vergessen. Sie wird stärker. Und so kann das andere zurücktreten. Wenn Sie, wir kämpfen oft gegen die Eigenliebe, wir kämpfen gegen die Untugend, anstatt dass die Tugend, die Liebe wachsen lassen, dass wir dafür etwas tun, dann fällt das andere von selber ab. Und das ist eben der Weg zur Vollkommenheit. Gottes Willen suchen, das ist der Weg zur Vollkommenheit, zur Heiligkeit, zum Glück. Gottes Willen suchen. Suchen heißt sehnen, sich danach sehnen. Und sehnen ist eigentlich schon ein Stück der Erfüllung. Es ist ein Ausdruck von Wachstum, dieses den Willen Gottes suchen, in seinem Willen leben wollen, ist Ausdruck von Wachstum hinein in das Unendliche des Wesens Gottes. Und wir müssen uns auch klar sein, Gottes Pläne muss man im Dunkel suchen. Also den Willen Gottes suchen heißt auch im Dunkeln, wo ich nichts mehr sehe, das Ja zu seinem Willen sagen. Weil ich weiß, auch wenn ich nichts mehr verstehe, er ist am Werk. Ich kann mich auf ihn verlassen. Unsere Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, von der wir gesprochen haben, muss aber rückhaltlos sein, unwiderruflich. Sehen Sie, es muss um klare Entscheidung gehen, nicht probieren, nicht ein bisschen, das hilft alles nichts. Nur Liebe ist radikal, Liebe ist ganz, Liebe schenkt sich ganz. Liebe geht ganz in das Du ein, also im Sinn dieser Gleichförmigkeit. Die heilige Theresia von Avila sagt, schwer täuschen sich jene, die meinen, die Vereinigung mit Gott bestehe in Ekstasen, in Verzückungen, in geistlichen Tröstungen. Und das sind nicht wenige, die so denken. Die meinen immer, Vereinigung mit Gott ist etwas Außergewöhnliches. Und da muss man alles Mögliche fühlen, spüren, weiß ich was. Theresia sagt, die Vereinigung mit Gott besteht allein in der Übergabe unseres Willens an Gott. Die Vereinigung mit Gott besteht allein in der Übergabe unseres Willens an Gott, vorausgesetzt, dass diese Übergabe vollkommen ist. So die große Theresia von Avila. Das ist ihre Erfahrung. Darin besteht die Vereinigung mit Gott, in der vollkommenen Übergabe unseres Willens an Gott. Dein Wille geschehe, ganz in seinem Willen sein. Und dann werden Sie merken, dann kommen die Früchte des Geistes. Sie werden nichts verlieren. Und da wächst diese Liebe zum Herrn. Und sie ist aber als Kraft in, ganz tief drin, auch wenn ich gefühlsmäßig ganz trocken bin. Würden wir uns in allen Widerwärtigkeiten gelassen dem Willen Gottes anvertrauen, dann wären wir auf dem Weg zur Heiligkeit, sagt uns der heilige Alfons von Liguori. Würden wir uns in allen Widerwärtigkeiten, gemeint ist diese alltäglichen Dinge da, ja, wo wir nicht passen, gelassen dem Willen Gottes anvertrauen, Herr, dein Wille geschehe. Herr, wozu? Was hast du vor? Da wären wir auf dem Weg zur Heiligkeit und wir wären die glücklichsten Menschen auf Erden. So Alfons von Liguori. Die glücklichsten Menschen auf Erden, auf dem Weg zur Heiligkeit. Und das kann jeder von Ihnen, jeder von uns, in den allen alltäglichen Widerwärtigkeit gelassen dem Willen Gottes sich anvertrauen. Herr, dein Wille geschehe. Dann bin ich auf dem Weg der Heiligkeit. Überlegen Sie doch. Das ist es doch. Also, ja zu alltäglichen Widerwärtigkeiten, und zwar ab sofort und für immer. Sie müssen sich das vornehmen, Sie müssen sich entscheiden. Dann sind Sie auf dem Weg zur Heiligkeit. Dann sind Sie die glücklichsten Menschen. Das ist das Glück, das dann aufwächst, ganz tief in mir drin, ganz tief drin. Ich bin zufrieden. Der Heilige Geist mahnt im Buch Jesus Sirach 5,9, worfle nicht bei jedem Wind. Worfeln, das ist, wissen Sie, wo man den Weizen vom Streu, von der Spreu trennt. Worfle nicht bei jedem Wind. Das heißt, du brauchst den Windzug des Geistes. Sonst vermischt sich das Korn mit der Spreu, wenn der Wind sich dreht, wenn wieder ein anderer Wind pfeift, ein weltlicher Wind oder sonst was. Worfle nicht bei jedem Wind. Also such nur den Willen Gottes. Das ist der richtige Wind. Wissen Sie, manche sind nämlich so Windfahnen und der Eigenwille bläst tüchtig hinein. Weißt, einmal wollen sie den Willen Gottes tun und dann überlassen sie sich wieder ganz ihrem Eigenwillen. Wer sich dem Willen Gottes überlässt, dem sind seine bescheidenen Standespflichten. Standespflicht ist die Pflicht, die sich aus meinem Stand als eheloser Christ, als verheirateter Christ oder eben in dem Stand, wo ich bin, ergibt. Das, was sich daraus als Pflichten ergibt, ganz alltäglich. Wer sich dem Willen Gottes überlässt, dem sind seine bescheidenen Standespflichten lieber als glorreiche Tätigkeiten. Und wie oft vernachlässigen wir unsere Standespflichten, um irgendetwas Außergewöhnliches im Reiche Gottes zu tun. Gerade in diesen glorreichen Tätigkeiten, wo wir was Besonderes tun wollen, dann nistet sich nur unser Eigenwille ein, aber nicht der Wille Gottes. Vom heiligen Vinzenz von Paul wurde immer gesagt zu seinen Lebzeiten, Der Vinzenz ist immer der Vinzenz. Das heißt, er war immer gleichmütig und gelassen. Und warum? Weil er sich Gott anheimstellte. Eben weil er sich ganz ihm unter seinen Willen stellte und ihm auslieferte. Weil er dauernd tagtäglich im Ja zu seinem Willen stand, Ja zu allen Widerwärtigkeiten, immer so in diesem Herr, was ist dein Wille? Wenn Sie manche machen sich ein Bild von der Heiligkeit nach ihrem eigenen Geschmack. Jetzt überlegen Sie mal. Wie stellen Sie sich Ihre Heiligkeit vor? Ihre ganz alltäglichen Standespflichten erfüllen. Einfach das Ja sagen zu dem, was heute ist. Stellen Sie sich so Heiligkeit vor. Wissen Sie, der trübsinnige Mensch, der will dann oft als Einsiedler leben und meint, das sei Heiligkeit, wenn er so vor sich seine Trübsal vor sich hinblasen kann und meint, es sei Einsiedlerleben. Oder zum Beispiel der Vielbeschäftigte, der kann sich nicht genug tun im Predigen und im Beilegen von Händeln und in allen möglichen Aktivitäten in der Kirche. Und er meint, das sei seine Heiligkeit. Das ist so Heiligkeit nach eigenem Geschmack. Oder ein anderer, der im Temperament ein bisschen herb ist, hart, der sucht die Heiligkeit in Bußübungen und Kasteiungen. Oder ein Mensch, der von Natur aus freigebig ist, der gefällt sich im Almosen geben, aber natürlich so, dass die Leute auch wissen, dass er es gegeben hat. Oder andere, die laufen von einem Wallfahrtsort zum anderen und meinen, darin besteht die ganze Heiligkeit. Die äußeren Werke, alles, was ich äußerlich tue, an Gutem, allem, haben ihren Wert aus der Liebe zu Jesus Christus. Und die wahre Heiligkeit besteht in der Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Also tue ich die Dinge, wie ich es mir vorstelle, nach meinem eigenen Willen und meine, das sei Heiligkeit, oder eben, ist mir klar, alles, was ich tue, sollte ich aus der Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus tun. Und das heißt eben, in der Gleichförmigkeit mit seinem Willen, Herr, was ist dein Wille? Schauen Sie, das ist die Wahrheit. Nicht? Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Manche wollen Gott dienen, aber unter bestimmten Bedingungen. In einer bestimmten Tätigkeit, ja. Aber nicht in der, wo sie gerade sind, wo Gott sie hingestellt hat. Manche wollen ihm dienen an einem bestimmten Ort, aber nicht an dem, wo sie sind. Oder sie wollen nur ihm dienen mit denen, mit bestimmten Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, aber nicht mit denen, die Gott ihnen an die Seite gestellt hat. Und manche wollen ihm nur dienen unter bestimmten Umständen. Und wenn das nicht klingt, dann rennen sie ihre Aufgabe davon und erfüllen sie mit schlechter Laune. Und dann meinen sie noch, sie hätten gute Absichten, das sei Heiligkeit. Nichts ist es. Diesen Menschen fehlt die Geistesfreiheit. Die sind Sklaven ihres Eigenwillens, ihres Egoismus. Sie wollen das und das und bestimmen, das ist Heiligkeit. Nichts da. Und darum leben sie dauernd in Unruhe und empfinden das Joch Christi als drückend. Die wahren Liebhaber Jesu Christi lieben das, was ihm gefällt und weil es ihm gefällt. Und das ist das Ja zum Alltäglichen. Und zwar ganz gleich, wann und wo und wie Gott es will. Wiederum, der selige Heinrich Seuse sagt, wir wollen lieber das bescheidenste Lebewesen gemäß dem göttlichen Willen sein, als ein Seraph im Himmel gegen den Willen Gottes. Überlegen Sie. Und das sagt Jesus selbst in Matthäus 7, 22. Viele werden von jenem Tag zu mir sagen, an jenem Tag, das heißt am Tag der Entscheidung, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Gottlosen. Das ist es genau. Nun, zusammenfassend kurz, die Vollkommenheit besteht also erstens im Abschied vom Eigendünkel, der Eigenliebe, zweitens in der totalen Absage an diesen Eigenwillen, drittens in der Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, ganz einfach. Und diese drei Dinge gehören zusammen. Ohne sie kann man nicht auf dem Weg der Vollkommenheit sein. Der heilige Franz von Sales sieht die Bewährung dieser ganzen Hingabe an den Willen Gottes vor allem in der Gelassenheit, in der man die Ereignisse annimmt, so wie sie uns nach der Ordnung der göttlichen Vorsehung treffen, sagt er. Und diese Gelassenheit soll man nicht nur widerwärtigen Dingen gegenüber zeigen, wie Krankheit, bescheidene Begabung, gelegentlicher Sachverlust, sondern auch anlässlich jener Ereignisse, die direkt nur Menschen zugeschrieben werden können, also wo Menschen mir antun, wie Verfolgungen, Diebstahl, Schmähungen. Die Gelassenheit in der ganzen Hingabe an Gottes Willen können wir unmöglich erreichen ohne inneres Gebet und ohne beharrliches Bittgebet, zusammen mit einem echten Verlangen, Jesus Christus vorbehaltlos anzugehören. Und liebe Zuhörer, das wünsche ich Ihnen und da bitte ich Ihnen und segne Sie, dass der Herr Ihnen diese Gnade gibt, dass Sie in diese Freiheit kommen, in diese Freude am Herrn. Dass so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Herzlichen Dank Ihnen, Pater Hans Buob, für diesen weiteren Teil in unserer Reihe in der Spiritualität Jesus lieben lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, so haben Sie die Möglichkeit morgen früh in unserem Nachtprogramm um 5 Uhr. Sie können gerne auch, wenn Sie ein Smartphone haben, unsere Radio Horeb App nutzen und dann, wenn Sie unterwegs sind, diese Sendung nachhören bzw. auch weiterempfehlen an Bekannte, die vielleicht diesen Teil oder andere Teile verpasst haben. Alles Gute Ihnen, einen schönen Tag, das wünscht Ihnen Ihre Claudia Kiesel.